Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, an deren Anfang wir vielleicht eine Szene stellen sollten, müssten. Es geht darin um Trump, es geht um Xi, es geht um Taiwan, aber vielleicht geht es darin auch ganz massiv um uns. Schauen Sie mal.
Haben Sie über Taiwan gesprochen?
Vielen Dank.
Herr Präsident, haben Sie über Taiwan gesprochen?
Tja, wir wollen Olaf Lies, der heute unser Gast ist, fragen, wie viel Unruhe diese Szene bei ihm auslöst, insbesondere zusammen mit einem Interviewausschnitt aus einem Fox-Interview, glaube ich, von Trump, das es auch gibt und in dem er ähnlich kryptisch bleibt in Sachen Taiwan. Als Ministerpräsident von Niedersachsen hat er ja nicht nur einen der größten Autobauer der Welt bei sich im Land, sondern auch viele andere Schlüsselindustrien, die alle in ganz hohem Maße abhängig sind von der Chipindustrie in Taiwan. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Olaf Lies war gerade erst, ich glaube, im April in Shanghai. Und wir wollen Kerstin Münstermann fragen, was da eigentlich gerade passiert in Sachen China-Politik der Bundesregierung. War selbst, glaube ich, mit März bei dessen Antrittsbesuch in Beijing dabei und sagt, das war klassisches, das war gutes Polithandwerk, aber eine neue China-Strategie habe ich da nicht gesehen und die gibt es irgendwie auch bis heute nicht. Was bedeutet das? Und was ist eigentlich mit dem De-Risking, über das Politiker hierzulande und auch in dieser Sendung fast mantraartig sprechen, wenn es um China geht. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, es gibt nicht viele, die so gut chinesische Wirtschaftsstrategie erklären können wie dieser Mann. Jörg Wuttke hat 35 Jahre lang, glaube ich, dort gelebt, gearbeitet, hauptsächlich als Chefrepräsentant von BASF. Den inoffiziellen Klassensprecher der deutschen Wirtschaft in China hat ihn der Spiegel mal genannt. Hat nicht nur Merkel vor ihren vielen China-Besuchen gebrieft und informiert, sondern jetzt offensichtlich auch Friedrich Merz. Weshalb wir ihn fragen wollen, was das eigentlich für eine China-Strategie von Volkswagen ist, die wir da gerade sehen. An die 20 neue Autos hat der Konzern, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit vorgestellt, für China, in China entwickelt, gebaut, vermarktet und das ist die schlechte Nachricht für deutsche Autofahrer, so viel günstiger, dass man sich nur wundern kann, obwohl sich technisch alle auf einem enorm hohen Niveau sind. Wie geht das? Und die, wie ich finde, viel interessantere Frage noch, was hat eigentlich Deutschland davon, was haben deutsche Arbeitnehmer davon, wenn die komplette Wertschöpfung mittlerweile in China stattfindet? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber wollen wir mit Frederik Pleitgen an den Golf gehen, den einen, den VW nicht baut. Wie nahe dran sind wir gerade am nächsten Militärschlag der Amerikaner in Iran? Und weil er gerade aus Moskau zurückkommt, war, glaube ich, 3 Wochen da. Welche Rolle spielt China im Hintergrund? Auch da wieder, und zwar nicht nur, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, sondern auch um den gegen Iran. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Ja, vielleicht direkt die erste Frage an Sie, Herr Pleitgen. Wir haben viel vor heute, vorab dieser Blick auf die USA. Der für heute geplante Angriff auf Iran wurde wegen angeblich ernsthafter Verhandlungen abgesagt. Mhm. Taktisch oder ernsthaft?
Also für mich klingt es eher taktisch. Donald Trump hat gestern Abend gesagt, dass er eigentlich heute den Iran angreifen wollte, aber dass angeblich die Golfstaaten zu ihm gekommen sind und gesagt haben, es gibt bei den Verhandlungen ganz große Fortschritte und dass man deswegen das Ganze abgewartet hat. Ich habe selten gesehen, dass ein amerikanischer Präsident auch im Nachhinein gesagt hätte, ich wollte an dem und dem Tag angreifen. Also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht Taktik hintersteckt. Aber was man sagen muss, ist, dass die viele von den Golfstaaten schon sehr große Bedenken haben. Ne? Weil die leiden ja jetzt seit Monaten schon unter der Tatsache, dass sie halt fast nichts exportieren können. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren eher so die Falken gegen den Iran, sind auch eher auf der Seite Israels und der USA. Deswegen, das mutet schon ein bisschen merkwürdig an. Aber ich weiß, dass Katar zum Beispiel ganz große Bemühungen angestellt hat, um zu verhindern, dass das Ganze wieder in eine heiße Phase des Krieges übergeht. Und die Iraner haben ja auch gesagt, dass wenn das wieder anfängt, wenn der Krieg wieder anfängt, dann werden die aus allen Rohren zurückschießen und die gesamte Golfregion dann auch in Schutt und Asche
legen. Der Satz dazu, ich habe Hexeth, also den Verteidigungsminister, und General Kane, der da auch immer eine ganz entscheidende Rolle spielt, auch, glaube ich, bei Kriegseintritt, angewiesen, darauf vorbereitet zu sein, einen umfassenden, groß angelegten Angriff auf Iran auf Abruf durchzuführen, falls es keine akzeptable Einigung gibt. Umfassend groß, den größten Angriff aller Zeiten. Ja, das kennt man
immer,
alles von
Trump. Das ist ja immer der größte Angriff aller Zeiten. Also
richtig,
das hört man ja relativ oft. Die große Frage ist jetzt natürlich, was will man damit erreichen mit der ganzen Sache? Ne? Weil ich meine, dass die Meerenge von Hormuz dadurch wieder geöffnet werden würde, vor allem dauerhaft, das muss man ja immer im Blickfeld behalten. Vielleicht ist es möglich, die für ein paar Wochen, für ein paar Monate zu öffnen. Aber der Iran ist nun mal da. Die Geografie kann man ja nicht ändern. Die Meerenge ist da und die Iraner sind da. Das heißt, langfristig kann man das meines Erachtens ohne Verhandlungen gar nicht anstellen. Und dann ist halt die große Frage, was würde man erreichen, wenn man zum Beispiel die iranische kritische Infrastruktur angreift? Dann geht es vielen Iranern schlechter.
Noch schlechter.
Aber die Machthaber sind natürlich immer noch genauso da wie vorher. Drohnen können die weiterhin abfeuern, Raketen können die weiterhin abfeuern. Und dann hast du halt in der gesamten Golfregion möglicherweise Schäden, die auf Jahre oder Jahrzehnte hinweg diese gesamte Region lahmlegen
können. Über diese Infrastruktur müssen wir auch gleich nochmal reden, die Logistik und so weiter dahinter. Weil Saudi-Arabien ist ja auch noch da. Die machen ein paar interessante Sachen im Moment. Aber ich würde gerne vorher nochmal Sie fragen, weil Sie ja auch vor nicht allzu langer Zeit und mitten in diesem Krieg in Teheran waren. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie Sie sagten, das ist das Krasseste, was ich je erlebt habe, weil du einfach nirgendwo sicher warst und der Angriff dermaßen massiv kam.
In der Hinsicht, ja, auf jeden Fall. Also was auch viele von den Leuten, die da gewohnt haben, was die total schockiert hat, war die Größe der Munition, die da abgeworfen wurden.
Und da war es halt
zwei Tonnen Bomben, ne, über die wir gesprochen haben. Wenn du zwei Tonnen Bomben halt in der Stadt abwirfst, dann zerstört man vielleicht sein Ziel, aber man zerstört halt drumherum alles Mögliche. Ja. Und man fühlt sich halt wirklich nirgendwo sicher. Ne? Teheran hat keine Bombenkeller. Teheran hat auch, oder die Häuser haben relativ wenig auch diese gehärteten Keller, wie man zum Beispiel in der Ukraine oder in Russland hat. Also man kommt da eigentlich nie zur Ruhe. Ne? Und es war halt immer unklar, wann das dann wieder losgeht. Und ich kann sagen, wir waren, ich glaube, 8 oder 9 Tage da. Und es hat eigentlich nie eine Phase gegeben von mehr als 3-4 Stunden, wo nicht eine große Explosion war.
So, ich komme deswegen darauf zu sprechen nochmal, weil Sie sagen, interessant ist mal zu verstehen, die Iraner glauben, dass sie einen ganz anderen Krieg führen als die Amerikaner. Ja. Was heißt das denn?
Das heißt, dass das asymmetrische Kriegsführung ist. Die Iraner, ich habe da vor ein paar Tagen noch mit dem sehr hochrangigen iranischen Offiziellen drüber gesprochen. Der hat gesagt, Trump erzählt die ganze Zeit, er hat unsere Marine zerstört, er hat unsere Luftwaffe zerstört, er hat viele militärische Ziele zerstört und auch teilweise die Infrastruktur, das ist ja auch eine von den Hauptbrücken zerstört worden. Aber das Ganze ist für die Iraner einfach was anderes. Klar, die Marine hätte nie mit den Amerikanern mithalten können. Die Luftwaffe von denen war komplett veraltet. Jeder, der schon mal nach Teheran geflogen ist, weiß, die alten Flugzeuge aus den 70er Jahren standen da noch rum. Aber es ist trotzdem so, dass dieses Land auch ohne Marine immer noch in der Lage ist, Kraft in diese Region rein zu projizieren. Also die Straße von Hormuz ist zu, andere Länder können nichts exportieren, die Weltwirtschaft lahmt. Und die Iraner sagen halt, für die Amerikaner ist das ein Krieg, den sie angefangen haben, weil sie ihn anfangen wollten. Für die Iraner ist das aber ein existenzieller Krieg. Für die Islamische Republik und deren Führung ist das ein existenzieller Krieg.
Der Endkampf.
Und das heißt für die ist es genau. Und das heißt für die ist es halt so, dass die das weiterführen werden.
Notfalls
bis zur letzten Kugel sozusagen. Und gerade diese Meerenge von Hormuz hat sich jetzt natürlich rausgestellt, dass das wirklich ein großes Druckmittel ist, wo die da auch wirklich teilweise der Meinung sind. Ich weiß nicht, wie das in Verhandlungen sich ändern könnte, dass sie das möglicherweise längerfristig nutzen können. Da muss die Weltwirtschaft natürlich auch aufpassen, wenn die anfangen, zum Beispiel so ein Mautsystem installieren zu wollen, dann würde das ja den kompletten Export auch von Öl und Gas schon enorm verteuern.
Weil der niedersächsische Ministerpräsident heute hier ist, Herr Lies, wie sehr betrifft Sie das in Ihrem Bundesland? Wie sehr betrifft das Volkswagen? Wie sehr betrifft das auch, geht ja auch ganz bald in die Ferien, Ferienflieger, Kerosin, das ist zu einem guten Teil, das ist ja so die Leerstelle im Bereich Lieferkette. Wie sehr betrifft uns das mittlerweile schon?
Also es ist wirklich fundamental. Also wir hatten ja so ein bisschen vor dem Kriegseintritt, das Gefühl, es geht so ein bisschen aufwärts, es gab so Licht. Und natürlich treibt es das, wir sind es bei der Steuerschätzung völlig um. Und das, was wir dringend brauchen, dringender denn je, ist ja ein Stück Wirtschaftswachstum, was wir erleben. Mhm. Ist aber höchstens eine Ebene, die sich halten kann. Und die Energiekosten, die sind ja am Ende nicht nur die Frage der Treibstoffkosten. Das wird ja insgesamt die Preise hochtreiben. Gas wird teurer, Gas sorgt für hohe Strompreise. Also wenn das nicht zu einer Lösung führt und sich dann auch beruhigt, weil die Befürchtung ist ja, selbst wenn es eine Lösung gäbe, die endgültige sozusagen zurückführen auf die Normallage wird ja Monate dauern. Also das heißt, das betrifft uns extrem und deswegen müssen wir alle ein großes Interesse daran haben, dass es am Ende auch zu einer Verhandlungslösung kommt, die eine dauerhafte Stabilität
meine,
in der
Sie
Region
haben,
gibt.
TUI, ne? Ich habe gerade den Fährenflieger angesprochen, ganz bewusst. Die sitzen auch bei Ihnen. Also Sie haben so viele Schlüsselindustrien, Dienstleistungen und so weiter dort. Also sind Fährenflieger, ist das gewährleistet, dass die abheben können?
Im Moment ist das ja die Botschaft, dass das so ist. Die Preise steigen aber ja.
Das Im ist Moment ja, ist das die Botschaft, dass es so ist.
Das höre ich immer wieder.
Ein schöner Satz.
Ja, das stimmt, Sie haben recht.
Ja. Also, sagen ja auch Leute unterschiedlich in der Regierung.
Sagen Leute, das macht es vielleicht auch ein bisschen schwierig.
Aber er ist einfach ehrlich, ne? Also Sie sagen,
Moment,
was Sie übersetzt
wir,
sagen,
es reicht,
ist,
wenn das länger
kann
dauert.
Kann sein, aber es kann auch anders sein.
Und die Sorge ist tatsächlich, je länger dieser Konflikt andauert, je schwieriger wird die Lage und sie wird entweder in der Versorgung schwierig, aber vor allen Dingen im Preis. Und das merken wir natürlich heute schon, das trifft den Ferienflieger und damit die Menschen direkt. Wieder etwas, was sehr teuer wird, wieder etwas, wo sie sagen, warum kriegt Politik das nicht im Griff? Und ob das jetzt der amerikanische Präsident ist oder wir vor Ort sind, das unterscheiden die gar nicht mehr. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir da wieder Klarheit haben, weil wir haben, glaube ich, genug Konflikte gerade der hat es jetzt am Ende noch schwieriger gemacht.
Frau Münstermann, Sie sagten gerade, es sagt der ein oder andere in der Bundesregierung anders.
Ja, also der Vizekanzler Lars Klingbeil, Ihr Parteivorsitzender, der sagt, wir müssen aufpassen. Es kann sein, dass das Kerosin bald zu Ende geht und eben die Deutschen auf ihren Sommerurlaub verzichten müssen im schlimmsten
also
Fall.
Wenn Sie
Katharina Reiche, die CDU-Wirtschaftsministerin, sagt, nee, wir haben genug. Gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir haben vorgesorgt. Und das ist so ganz, deswegen sage ich das, das ist so ganz exemplarisch, wie sehr dieser Iran-Krieg, wie sehr Donald Trump mit seinem Angriff auch die deutsche Politik und die Große Koalition ins Schlingern gebracht hat. Ich glaube, ohne diesen Angriff hätte es besser ausgesehen, als es das jetzt tut.
Also Herr Wuttke, Sie leben, muss man auch mal dazu sagen.
Der Ferienflieger kann vielleicht abheben, aber kommt dann wieder zurück. Ja, in Vietnam, in Philippinen, in Indonesien heben die Flugzeuge nicht mehr, weil Kerosin da ist. Also etliche Länder werden nicht mehr bedient sein werden können.
Und der Ferienflieger ist ja vielleicht am Ende einer langen Kette auch nur ein Luxusproblem.
Genau. Ja, so würde ich es nicht sagen, weil die Leute sich, so meinen sie es ja auch gar nicht. Und das klingt dann auch so komisch verweichlicht, wenn man sagt, aber was ist mit dem Ferienflieger? Aber es steht da symbolhaft für so vieles, was gerade komplett schief geht. Im Zweifel ist es ja auch das Benzin, das du oder der Diesel, den du in den Tank füllen musst, wenn du mit dem Auto fährst. Das ist ja das andere Thema. Herr Wuttke, Sie leben, weil Sie dort eine geopolitische Beratungsfirma auch betreiben oder für die arbeiten, in Washington D.C. Ich habe gerade erzählt, 35 Jahre in China. Deswegen ist es so spannend, mit Ihnen über beides zu sprechen. Die Amerikaner, wie nehmen die das gerade wahr? Ich habe das Gefühl, dass auch die Amerikaner selber wahnsinnig unter Druck sind. Ja. Und zwar in einer Dimension, die ich mir persönlich so nicht vorstellen konnte. Können Sie das mal beschreiben?
Ja, ich wohne in Washington und lebe in Maryland. Und da ist natürlich alles demokratisch durchsetzt. Und da ist auch relativ der Zynismus ausgeprägt. Zum Beispiel glaubt keiner, dass Trump jetzt einen Angriff plante. Das ist wahrscheinlich eher im Kopf des Präsidenten, aber nicht auf dem Schlachtfeld im Golf. Die wenigsten glauben auch, dass das Attentat im Hilton stattgefunden hat. Denn dass der Geheimdienst so viel daneben schießen kann, ist also unglaublich. Deswegen, also der Zynismus unter einigen Städten ist extrem hoch.
Das ist so die Verschwörungstheorie, die
diesbezüglich. Also der wollte seinen Ballroom haben, der wollte im Grunde genommen die Ostteil des Weißen Hauses wieder anbauen und da wollte er Geld bekommen. Also wie gesagt, das ist der Zynismus der Hauptstadt. Ja. Ich bin mir sicher, in Alabama und in Arkansas sieht man das schon wieder ganz anders. Aber die im Grunde genommen, was die MAGA-Leute, also seine Unterstützung anbelangt, geht das schon zurück, ja, weil im Grunde genommen er gesagt hat, ich gewinne die Wahlen, es gibt keine Inflation, es gibt keinen Krieg, ja, und jetzt haben wir beides. Und das merkt man im Grunde genommen an der Tankstelle. Es geht von $3 den Gallon rauf auf 5,6, sogar noch höher. Und die Leute stören das. Und jetzt haben wir eben die Wahlen, die kommen.
Aber auch noch ganz kurz, Lebenshaltungskosten, mich würde das mal interessieren, wenn Sie Kaffee kaufen, Croissant kaufen.
Ja, also 2 Croissants, $9. Ja, das ist, man überlegt sich dreimal, ob man dann Cappuccino bestellt. Was mir aber aufgefallen ist, trotz, dass praktisch sich die Benzinpreise verdoppelt haben, die Straßen sind immer noch voll. Also ein Amerikaner ohne ein Auto geht überhaupt nicht.
weil es teilweise auch gar nicht anders
geht. Die bezahlen dann mehr, aber die Leute sind gestresst. Also man merkt das schon, dass das relativ Enttäuschung da ist, dass der Trump im Grunde genommen jetzt völlig in die falsche Richtung geht. Gleichzeitig aber auch die Hoffnung unter den Demokraten, dass sie auf einmal im November doch eine Chance haben, die Wahlen zu gewinnen.
Es gab einen irren Moment, Frederik Plaatgen kennt den mit Sicherheit auch als jemand, der für einen amerikanischen Arbeitgeber tätig ist. Trump wird gefragt nach den Lebenshaltungskosten der Amerikaner und sagt daraufhin Folgendes. Der Satz fliegt ihm gerade massiv um die Ohren. Schauen Sie mal.
Wenn Sie mit dem Iran verhandeln, inwieweit beeinflusst die finanzielle Lage der Amerikaner Ihre Entscheidung, ein Abkommen zu schließen?
Nicht im geringsten. Das Einzige, was zählt, wenn ich mit dem Iran spreche, sie dürfen keine Atomwaffen besitzen. Ich denke nicht an die finanzielle Lage der Amerikaner. Ich denke an niemanden. Ich denke an eine einzige Sache. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Iran Atomwaffen besitzt. Das ist alles.
Ich denke nicht an die finanzielle Lage der Amerikaner.
Ja.
Wie kommt sowas
an? Ist, ich glaube, das kommt überhaupt nicht gut an. Das kommt vor allem, das kommt auch im Mittleren Westen nicht gut an bei den Leuten. Und vor allem ist es natürlich so, ich glaube, nicht nur unter Demokraten, dass viele Leute ihm das auch nicht abnehmen. Ne? Weil ich meine, er hatte ja schon 2025 im Juni, als die Israelis den Iran angegriffen haben und die Amerikaner das iranische Atomprogramm bombardiert haben, gesagt, dass das komplett zerstört ist.
Ja, ja.
Obliterated, also das Wort für komplette Zerstörung.
Buchstäblich.
Genau, richtig. Komplett zerstört worden ist. Dann angeblich waren sie wieder 2 Wochen entfernt davon, eine Atombombe bauen zu können. Das glaubt natürlich kein Mensch, dass das wirklich so war. Und gleichzeitig ist es jetzt so, dass, glaube ich, immer mehr Demokraten auch rauskommen und versuchen, diesen Moment so ein bisschen politisch auch zu nutzen und zu sagen, pass auf, unter Obama war das so, da hatten wir ein Atomabkommen mit dem Iran. Die haben uns ihr komplettes hochangereichertes Uran gegeben. Wir waren nirgendwo auch nur in der Nähe. Das Atomprogramm war komplett überwacht. Du bist aus diesem Deal rausgegangen und jetzt haben wir den Salat und im Übrigen waren die sowieso nicht kurz davor, eine Atombombe zu bauen. Die Iraner sagen das ja auch. Die Iraner hatten ja angeboten, bei den Verhandlungen, die stattgefunden hatten in Genf, kurz vor dem Krieg, zu sagen, wir werden unser hochangereichertes Uran verwässern. Also das ist ja ein Pulver, das hat nicht mehr 60% oder wie viel das angereichert worden ist. Und wir lassen das Ganze von der internationalen Atomenergiebehörde überwachen. Und daraufhin ist ja dann stattdessen der Krieg losgegangen. Und dann haben die Iraner natürlich gesagt, okay, dann passiert das Ganze jetzt halt so. Und jetzt haben sie halt für sich entdeckt, dass sie dadurch, dass sie die Straße von Hormuz unter Kontrolle haben, schon ein enormes Druckmittel haben.
Ist denn, muss ich nochmal, weil Jörg Wuttke so den Blick auf die Wirtschaft hat, aber Sie auch als ehemaliger Wirtschaftsminister, die Saudis haben ihre Pipeline, die ja durchs Land geht, auf Hochtouren laufen und haben es mittlerweile geschafft, 3500 Öllaster am Tag quer durch die Wüste zu schicken. Vielleicht nicht gut fürs Weltklima, aber definitiv gut für die Wirtschaft. Was passiert denn da gerade logistisch, Herr Wuttke? Kann uns das am Ende retten?
Ja, so das ist aber ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist also keine großen Mengen, die darüber kommen. Das macht natürlich alles sehr viel teurer. Und das Problem, das wir haben, ist natürlich auch, dass diese Ölfelder Schaden nehmen. Ja, also wer zu lange der Druck nicht abgelassen wird, schadet das. Und beim Gas haben wir das ähnlich. In Katar zum Beispiel ist ja 20% des Katar-Gasaufkommens ist zerstört worden. Das dauert ja 5 bis 8 Jahre, um das wieder zum Laufen zu bringen. Ja? Also was wir feststellen, ist, der Schock ist passiert, aber die Schockwelle in vieler Hinsicht ist noch bei uns gar nicht richtig angekommen. Ja? Und das wird so ein Hockeystick sein, dass also wenn der Hormuz off ist und keine Zölle draufgelegt werden, das dauert erstmal eine Zeit lang und dann kommt es vielleicht gegen Ende des Jahres. Also vor Oktober, November, Dezember sehe ich da keine große Entspannung.
Wow. So, China, weil gerade so spannend ist. Taiwan, wir haben gerade vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wie sehr ist China eigentlich betroffen von dem, was dort gerade passiert? Und welche Rolle spielen die im Hintergrund, Herr Wuttke?
Ja, also China hat auch Inflation bekommen. Die haben ja jahrelang, jahrzehntelang unter Deflation gelitten. China leidet unter dem Mangel an Helium irgendwann mal. Mhm. Aber haben sie eigentlich am
besten... Helium wichtig für Medizin,
Helium für
Chipproduktion, alles Mögliche.
Ne? Genau. Ja. Was China am meisten zwickt eigentlich, ist im Grunde genommen der Export. China hat ja 4 Zylinder, das ist Wachstumstreiber. Das eine ist Immobilien, das andere ist Investment, der andere Konsum. Alle gehen nicht besonders gut, aber der Export ist natürlich super. Mhm. Und wenn es die Welt dadurch in eine Rezession Sanktion verfällt, fällt natürlich China sofort als Erster hinten runter. Und da ist natürlich die große Angst, Stagflation, Rezession, man muss das Wort sich überlegen. Da hat China also wirklich die Befürchtung. Deswegen haben sie ja auch Trump gesagt, sorg mal dafür, dass da jetzt wirklich Frieden passiert. Und sie wollen ja nicht, dass die Ayatollahs da einen Zoll drauf erleben auf diesen Öltransporte.
Dieser Trump-Besuch von, in China, wie bewerten Sie den? Das war ja hochinteressant, dass der Mann, der sonst immer so große Töne spuckt, wir haben diese Szene gerade gesehen, muss dazu sagen, das ganze Bild sozusagen, es war ein Fototermin. Offiziell auch keine Fragen zugelassen. Ich glaube, das wird auch relativ...
Und da hält er sich ja nie dran.
Exakt. Völlig egal. Trump redet so und der wird auch nicht... Jemand sagte heute, die Reporter, die die Dreistigkeit besessen haben, diese Fragen zu stellen, sind dann in irgendeinen dunklen Raum eingesperrt worden zur Strafe. Ja, das könnte man natürlich mit dem amerikanischen Präsidenten nicht machen. Mit ein paar armen Reportern kann man es offensichtlich in China tun. Das war der Kontext. Keine Fragen erlaubt. Und trotzdem dieses demonstrative Schweigen. Wie bewerten Sie das? Und dann einmal, wie gefährlich ist das?
Ja. Also der Besuch war ja im Grunde genommen ein zweiter Anlauf. Der war erst für den April angedacht und das war schlecht vorbereitet. Da war auch der Krieg am Lauf und man dachte, den Krieg macht man dann im Mai fertig, geht schon mit geschwellter Brust nach Peking. Das war eben nicht der Fall. Und deswegen wollte Trump im Grunde genommen eine positive Stimmung haben. Ja? Also es ging weniger um Details, es sind wenige Sachen passiert. Also im Englischen sagt man da viel Donner, kein Regen. Aber im Grunde genommen musste er natürlich für seine Landwirte was besorgen, also Sojabohnen verkaufen und Rindfleisch. Er wollte mehr Flugzeuge verkaufen, das ist immer noch nicht klar. Und für Donald.
Also Boeing hat das bestätigt, ne? Diesen angeblichen Großauftrag, also 200 Maschinen. Das ist aber in dem Kontext auch nicht wirklich viel, oder?
Ja, also die gute Nachricht ist, dass im Grunde genommen diese extremen Zankereien und Streit des letzten Jahres mit den Zöllen anscheinend überhaupt kein Problem mehr war. Also da hat man jetzt Ruhe geschaffen. Man muss auch sich überlegen, dass eigentlich die gesamte Nation Amerika sehr antichinesisch ist. Da ist der Präsident eigentlich sehr untypisch. Er hat es in persönlichen Beziehungen zu Xi Jinping aufgebaut. Die sehen sich im September wieder, im November und im Dezember. Also es war so ein Auftakt sozusagen. Und bei Taiwan hat es mich etwas gewundert. Da hat er wahrscheinlich auf seine Berater gehört und gesagt, ich sage dazu gar nichts. Um eben Sprache nicht zu ändern. Das war die Befürchtung, die wir alle hatten, dass er praktisch sagt, also wir sind jetzt nicht dagegen, dass ihr da euch zu Taiwan zurückholt, sondern wir sind nicht dafür, sagen wir mal. Und Taiwan im Grunde war das große Fragezeichen und da hat er sich im Grunde ausnahmsweise mal zurückgehalten.
Wie ist denn das in Berlin angekommen, Frau Münzermann?
Dieses ich teile die Einschätzung nicht so ganz. Also er hat zwar bei dieser Begegnung nichts gesagt, aber das Interview, das Sie vorhin auch erwähnt haben, danach hat er ja schon...
Das ist wichtig, der zeitliche Ablauf. Was weiß man über den zeitlichen Ablauf? Weil das Interview mit Fox ist ja in China geführt worden, genau. Den Fox-Kollegen. War das vorher oder war das nachher, nach diesem demonstrativen Schweigen?
Also so wie ich es verstehe, war das nach diesem demonstrativen Schweigen. Und da hat er ja gesagt, dass Taiwan sehr klein, China aber sehr groß sei.
So, lass uns einmal reinhören. Das andere haben wir noch im Kopf. Da ist ja auch nicht viel gesagt worden, war wenig zu merken. Aber das hier muss man sich dann nochmal anschauen, dieses Fox-Interview. Und da wird er konkret nochmal nach dieser Situation gefragt und antwortet so.
Sollten sich die Menschen in Taiwan nach ihrem Treffen mit Xi sicherer oder unsicherer fühlen?
Neutral.
Hat sich die US-Politik überhaupt geändert?
Nein, nichts hat sich verändert. Ich möchte nicht, dass sich jemand unabhängig macht und wir dann 15.000 Kilometer reisen müssen, um einen Krieg zu führen. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte, dass Sie und China sich beruhigen.
Sie überlegen, Waffen im Wert von Milliarden Dollar für Taiwan zu genehmigen.
Ich habe noch nichts genehmigt. Wir werden sehen. Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Ich halte das vorläufig zurück. Das hängt von China ab und ist offen gesagt ein Verhandlungsvorteil. Es sind viele Waffen für 12 Milliarden Dollar. Und wenn man sich das Verhältnis ansieht, China ist ein mächtiges, großes Land. Und Taiwan, eine kleine Insel, die nur knapp 100 Kilometer weit entfernt ist. Wir sind 15.000 Kilometer entfernt.
So.
Ja, und da wurde in Berlin sofort sich an die Ukraine erinnert, an die Situation dort, wo ja Trump auch immer anführt, wir sind ja so weit weg. Und ich fand es schon interessant, dass er sich vorher relativ neutral verhalten hat und dann aber dem amerikanischen Publikum sagt, Also eigentlich habe ich kein Interesse daran, da irgendwen zu verteidigen. Und das hat man natürlich in Berlin im Kanzleramt, im Auswärtigen Amt, im Finanzministerium mit solchen Ohren gehört. Denn sollte da etwas passieren, sollte es nur um eine Blockade von Taiwan gehen, haben wir Probleme in der Wirtschaft, der Weltwirtschaft, in der deutschen Wirtschaft. Dagegen ist das jetzt wie so
dagegen ist die Straße von Hormuz.
Vorspiel sozusagen. Ja. Und schon da geht die Regierung in die Knie. Also sollte da etwas sein. Und man traut Trump nicht. Also meine... wissen Sie vielleicht auch aus Washington mit dem Blick der Amerikaner auf Deutschland. Aber in der deutschen Regierung ist man mittlerweile an einem Punkt, wo man die Kanäle nicht mehr hat und wo man einfach nicht weiß, was dort passiert. Und man kann nichts vorahnen, man kann nichts vorplanen. Und dann sind solche Aussagen wie in diesem Interview natürlich eine höchste Alarmstufe.
Herr Lies, nochmal, Autobauer wie VW beispielsweise, ist ja ein ganzer Konzern, ist ja nicht nur Volkswagen, ne? Da hängt ja noch ganz viel anderes mit dran, Zulieferer und so weiter. Continental sitzt ja auch bei Ihnen. Wie reagieren die, wenn die sowas hören? Weil das ist ja so uneindeutig, wie es nur sein kann. Ja. Marco Rubio, glaube ich, der Außenminister, hat da nochmal versucht, es zu präzisieren. Der ist da immer sehr viel klarer. Mhm. Aber ich habe das gelesen als den Versuch, sozusagen nochmal etwas einzufangen, was in Wahrheit nicht einzufangen ist. Man hatte massiv das Gefühl, da haben zwei hinter den Kulissen etwas verabredet.
Also das schafft ja eine unglaubliche Verunsicherung. Weil ich kann nicht genau sagen, ist das eigentlich eine Strategie? Ist das aus dem Moment heraus? Also was ist eigentlich, was versteckt dahinter? Das ist ein bisschen die Sorge. Aber egal was ist, es ist eine unglaubliche Verunsicherung. Das trifft ja nicht nur Niedersachsen, es trifft unglaublich viele deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen, die da sind. Es trifft uns, weil wir auf die Zwischenprodukte angewiesen sind. Also die Vorstellung, es käme zu einer Situation, die zum Beispiel auch Restriktionen und Einschränkungen gegenüber China hervorrufen würde, dann weiß ich nicht, wie wir damit umgehen. Das heißt, wir sind ehrlicherweise in Europa, in Deutschland durch die Abhängigkeit eigentlich in einer Lage, dass wir gar nicht anders argumentieren können, als wir es gerade gehört haben. Wir sind sozusagen zurückhaltend gebunden und das treibt mich um. Und eigentlich ist diese Allianz, die wir mit den USA haben, genau das, was zählt, zu sagen, nein, die Welt steht hier zusammen. Und wenn die Welt hier nicht zusammensteht, sondern wir hören, dass das ein Wanken gibt, dann macht mir das uns allen, glaube ich, große Sorgen. Und deswegen ist umso wichtiger, dass es auch eine klare europäische Politik mit China geht, und zwar jetzt gar nicht in der Frage der Abgrenzung, sondern in der Frage, wie wollen wir eigentlich zukünftig miteinander arbeiten? Weil es hilft ja nichts, wenn wir am Ende Zuschauer sind, aber vor allen Dingen Betroffene sind dabei.
Wenn du nicht mit am Tisch sitzt, stehst du auf der Speisekarte. Ja. Ne? Das war Mark Carney, der das so gesagt hat. Ja. Frau Münzermann, gibt es da irgendwie, weil wir vorhin gerade über die China-Strategie der Regierung gesprochen haben, wir versichern uns das immer gegenseitig, de-risking, müssen uns unabhängig machen und so weiter. Sie sind ja mit Friedrich Merz, glaube ich, zurückgeflogen. Ist da irgendetwas erkennbar? Also sind wir irgendwo beim Versuch ertappt worden, selber Hochleistungschips herzustellen beispielsweise? Die Amerikaner versuchen das ja, unter Biden schon. Ne? Der hat doch in Arizona, glaube ich, bauen die gerade so ein Werk auf. Aber stellt sich raus, ist gar nicht so einfach, weil das Werk technisch aufzubauen ist das eine. Du brauchst auch die Leute dafür, du brauchst dieses irre Know-how der Arbeiter da in Taiwan. Das geht nicht so einfach. Chipproduktion ist wahnsinnig komplex. Was ist der europäische Plan? Was ist denn der deutsche Plan?
Ja, also aus meiner Strategie ist das Wort China-Strategie aus meiner Sicht schon so überbewertet. Schon in der Ampel hat man mit großem Primbamborium eine China-Strategie vorgestellt. Das hat die damalige grüne Außenministerin getan. Und dann wurde in der schwarz-roten Koalition jetzt gesagt, wir unterscheiden uns ganz enorm von dieser Ampel-China-Strategie. Und herausgekommen ist nichts. Also wenn man mit den Wirtschaftsunternehmen gesprochen hat, die Friedrich Merz auch begleitet haben, dann waren die vor diesem Besuch schon auf der Zinne, weil sie gesagt haben, es passiert eigentlich nichts. Wir leiden unter der chinesischen Abwehrpolitik. Wir haben vor Ort Probleme. Und die deutsche Politik hat in den letzten Jahren nichts getan, um das zu ändern. Und dann hat Friedrich Merz, er hat Xi getroffen, das war auch schon gut, also weil es gab viel Unstimmigkeiten über diesen Besuch. Eigentlich sollte der deutsche Außenminister hinfliegen, den hat man dann quasi ausgeladen, weil man ihm keine Gesprächspartner zur Verfügung gestellt hat. Dann ist der SPD-Chef und Finanzminister geflogen, aber eher als SPD-Chef gab es einen Parteiendialog mit der KP, das hat man im Kanzleramt wiederum nicht so gerne gesehen. Der hat dann auch verkündet, es gäbe jetzt einen direkten Draht zwischen dem Wirtschaftsministerium und den Chinesen. Das hat aber nie stattgefunden. Dann ist Merz geflogen Und er wurde empfangen. Es war nett. Die ganz großen Gesten, so wie Donald Trump, hat er nicht bekommen. Ja. Aber die Wirtschaft, die dabei war, hat so den Hoffnungsschimmer wieder schwinden sehen. Denn kurz nach seinem Abflug wurde der Fünfjahresplan verabschiedet. Und der sieht eine noch größere Besinnung der Chinesen auf sich selbst, nämlich auf Stärke im Inland vor. Und eine noch größere Restriktion gegenüber Wirtschaftspartnern. Sprich, es hat zu nichts geführt dort. Und ich meine, wenn Sie vorschlagen als niedersächsischer Ministerpräsident, wir könnten vielleicht in einem VW-Werk chinesische Autos bauen, hat das ja Gründe. Also es gibt keine China-Strategie
der Bundesregierung. Das ist ein super spannendes Thema. Die Frage auch, was da bei VW gerade passiert, was in der deutschen Wirtschaft passiert und wie gut das eigentlich am Ende für dieses Land sein wird, wenn die Wertschöpfung ganz woanders stattfindet, sollten wir auch gleich intensiver besprechen. Ich würde nur gerne vor die Chance noch einmal nutzen, Frederik Pleitgen zu fragen, der gerade 3 Wochen lang in Moskau unterwegs war. Es gibt ja sozusagen diese Idee der Russen, ein Land wie Russland kannst du nicht isolieren, weil es so gigantisch groß ist. Und wir sehen, dass es funktioniert auch nicht wirklich. Was kommt denn da wirklich über China rein? Auch wenn man hört, dass die offenbar so weit gehen, gibt es Berichte dieser Tage von Ibrahim Naber, den habe ich gelesen, wo er beschrieben hat, Kriegsreporter, Kollege bei der Welt, der sagte, offensichtlich bilden die Chinesen auch russische Soldaten aus, um Krieg in der Ukraine zu führen.
Ja, das würde mich überhaupt gar nicht wundern. Aber die Kooperation zwischen der chinesischen Armee und der russischen Armee, die ist schon seit Jahren felsenfest.
Und die liefern auch Waffen?
Heute ist es so, dass ein riesiges Atommanöver gerade von den Russen stattfindet. Aber die haben in den letzten Monaten auch ganz viele Manöver zusammen mit den Chinesen gemacht. Das würde mich überhaupt nicht wundern, vor allem, weil die Chinesen ja auch ganz viel zur russischen Drohnentechnologie beigetragen haben. Also auch die moderne Kriegsführung,
das heißt, Chipproduktion, all die Dinge.
Man redet da über fast alles. Also diese ganzen Komponenten brauchen die ja, weil die Drohnenkriegsführung, die hat sich ja enorm ausgeweitet und die ist auch viel komplexer geworden in den letzten Jahren. Sowohl auf der Seite der Ukraine als auch auf der Seite der Russen, wenn man jetzt darüber redet, dass man jetzt Drohnenschwärme von Dutzenden Drohnen hat, die dann auch mehrfach Ziele bekämpfen. Das ist ja mittlerweile wirklich eine krasse Todeszone, die es in der Ukraine gibt. Also da die Kooperation auf der militärischen Ebene, die ist felsenfest. Da gibt es auch Manöver zusammen. Die Russen haben ja...
Aber offiziell hält man sich ja raus.
Offiziell hält man sich raus, aber es ist schon so, dass die Kooperation der beiden Militärs, die ist relativ bekannt. Und die Chinesen exportieren natürlich super viel nach Russland. Also was mich gewundert hat, als ich jetzt da war zum Beispiel,
ist,
dass jedes Mal, wenn du da hinfährst, siehst du mehr chinesische Autos. Mehr chinesische Autos von Marken, von denen ich noch nie gehört habe. Und das werden auch immer mehr Marken, von denen man noch nie gehört hat. Teilweise sehen die auch ganz luxuriös aus. Und die rollen da jetzt den Markt auf. Also die Russen hatten lange noch festgehalten an ihren gebrauchten deutschen Fahrzeugen. Mhm. Aber das sieht man immer weniger. Und generell, auch wenn man in die Elektroindustrie guckt, Handys und was nicht alles, da ist immer mehr, kommt da von China. Also die Kooperation läuft. Das hält die Russen natürlich ein Stück weit die Wirtschaft am Leben. Aber andererseits geht das Ganze auch in die andere Richtung.
Und auch E-Autos, worüber reden wir da? Haben die Russen mittlerweile auch E-Autos?
Das sind meines Erachtens meistens Verbrenner. Es gibt da natürlich auch E-Autos, die haben ja keinen Strommangel. Ja. Die haben natürlich nicht ein ausgebautes, großes Netz an Tankstellen oder an Stromstellen. Also viele Verbrenner verkaufen die, teilweise auch E-Autos, aber das sind jetzt meines Erachtens nicht so viele. Aber andererseits, es geht natürlich auch in die andere Richtung. Also die Chinesen wollen ja auch was von den Russen. Die Chinesen wollen ohne Ende Rohstoffe von den Russen haben. Und da redet man zum Beispiel von allem. Also Öl, Gas ist natürlich gerade, wenn man nach Sibirien geht, die Halbinsel Jamal, das ist ein großes Gasfeld, das erschließen die zusammen mit den Russen, da wollen sie auch eine große Pipeline nach China bauen, damit die auch ihren Hunger nach Energie stillen können. Aber Wasser aus dem Baikalsee geht im großen Stil nach China. Holz, die Russen haben ja sehr große Wälder, eine sehr geringe Bevölkerung. Mhm. Also da ist ganz viel dieses Hin und Her oder dieses Vor und Zurück, dass die Chinesen ganz viele erschwingliche Produkte nach Russland schicken, die man auch unter den Sanktionen kaufen kann.
Und die Russen dann ganz viele Rohstoffe
in die andere Richtung schicken. Und ich glaube, Putin ist ja jetzt aufgebrochen nach China. Ich habe die beiden auch schon ein paar Mal zusammen gesehen in Moskau. Meines Erachtens ist das so, wenn man zwischen Anführern von Staaten von einer Freundschaft reden kann, dann glaube ich die beiden. Also die verstehen sich, glaube ich, enorm gut. Ich glaube, Xi hat auch unglaublich mehr Einfluss auf Putin als fast alle anderen. Und gleichzeitig ist es so, dass Xi, glaube ich, den Putin auch sehr schätzt, weil die sich schon gemeinsam auch so als ein Bollwerk gegen den Westen sehen, beide.
Also ein russischer Diplomat hat gesagt, ein Wolf erkennt einen Wolf. Die sind sich schon sehr ähnlich. Ja. Und die Beziehung ist natürlich relativ problematisch in der Hinsicht, dass immer dann, nachdem Russland sich zum Beispiel Georgien einverleibt hat, 2008 Teile von Europa, Georgien, Abchasia und Ossetien, dort hat man dann die Ölpipeline beschlossen, die Ölpipeline von Rosneft. Ja. Das wird wahrscheinlich kein großer Geldgeber sein für Russland. Ja. Die Russen wollen zeigen, wir können auch ohne euch Westen. Da machen sie einen Deal mit den Chinesen. Mhm. Und die warten einfach ab, bis die Russen zu ihnen kommen, ganz schlechter Preis. 2014 Krim und die Gaspipeline, die Gazprom da gemacht hat, die machen bestimmt kein großes Geld. Mhm. Deswegen die Gefahr, die jetzt besteht, die sind so verzweifelt, die wollen diese Jamal-Gaspipeline jetzt unbedingt nach China legen. Die Chinesen sagen, ja, will ich mich denn noch mehr abhängig machen von den Russen? Also ich glaube an diese Pipeline nicht unbedingt, dass die kommen wird, weil China auch im Grunde genommen jetzt bei Gasverbrauch relativ die Spitze erreicht hat und vielleicht gar nicht mehr so viel braucht.
Weil sie auch Erneuerbare stark ausbauen. Ja. Das heißt, die Tatsache, das würde ich Fredrik Breitling gerne noch mal fragen, wenn man diese Bilder sieht aus Moskau gerade, der Krieg erreicht jetzt die Russen.
Ja.
Das sind krasse Bilder. Ja. Also da hat man Assoziationen. Ne? Wenn man diese Hochhäuser sieht und dann fliegen da plötzlich diese Drohnen rein. Ja. Das hier beispielsweise.
Ja.
Ich meine,
ich muss sagen,
das ist 11. September. Ne? Das macht doch was.
Ich war im vergangenen Jahr 120 Tage lang in Russland. Ich fahre da ja regelmäßig immer hin. Ich bin da über einen großen Zeitraum. Ich war dieses Mal total überrascht, wie schlecht die Stimmung in Russland ist. Ich war total überrascht, wie verzweifelt viele Leute sind. Ich war total überrascht davon, auch wie ratlos meines Erachtens die russische Politik und auch Putin selbst ist gegenüber dieser neuen Lage. Und ich glaube, das hat niemand erwartet. Also ich glaube, dass ganz viele erwartet haben, als der Krieg im Iran losgegangen ist, dass die Ukrainer eigentlich die großen Probleme haben würden, weil die Amerikaner und die Israelis und die Golfstaaten natürlich total viele Flugabwehrraketen verballert haben, die Ukraine braucht, um ballistische Raketen abzuwehren. Aber es ist offenbar so, dass die Ukraine es geschafft hat, durch eine massive Ausweitung ihrer Drohnenproduktion die russische kritische Infrastruktur derart zu stören, dass die einfach einen riesigen Schaden anrichten. Also es ist, als ich da war, sind, glaube ich, 4 oder 5 große Öldepots und Raffinerien in die Luft gegangen,
die
brennen dann ja auch vor allem im Westen Russland.
Ja,
aber eine zum Beispiel war in der Nähe von Perm im Ural.
Okay.
Das ist ein 2,5 Stunden Flug von Moskau entfernt nach Osten. Und da kommen die trotzdem hin. Das sind hochkomplexe Operationen, die führen. Und man darf ja nicht vergessen, wenn die Ukrainer es schaffen, sowas wie wir gerade gesehen haben, so ein Gebäude zu treffen, da sind ja Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Drohnen involviert.
Richtig.
Da ist ganz große Vorbereitung auch und natürlich auch geheime Dokumente, aktuelle Standorte zum Beispiel von russischen
Chip-Produktion getroffen, die dafür da ist, sozusagen diese Raketen smart zu machen.
Raketenproduktion, das halten die Russen natürlich geheim, was da genau getroffen wurde. Mhm. Aber ich war ja da um den 9. Mai, das ist ja da, wo die Russen ihre große Parade feiern, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, zum Sieg über den Faschismus.
Der große Vater
der Und da warst du, dass ein paar Tage vorher eine ukrainische Drohne im Zentrum von Moskau in ein Wohnhaus reingeflogen ist. Das war ungefähr 6 Kilometer oder 8 Kilometer vom Kreml entfernt. Aber das war schon sehr nah. Und die haben ja dann auch die Parade selbst viel kleiner gefahren und haben dann auch die meisten internationalen Journalisten wieder ausgeladen von der Parade und haben dann viel mit Video gemacht. Ja. Aber die Wirkung, die sowas hat, wenn du diesen Tag so zurückfahren musst, das hat viele Leute da schon getroffen, weil den Russen ist ja auch immer erzählt worden in den letzten Jahren, es geht vorwärts, es geht bald zu Ende, klar. Die Ukrainer brauchen eine Pause, die Ukrainer kommen nicht mehr klar und jetzt scheint das in weite Ferne zu sein, erstens, wann das Ganze zu Ende geht und zweitens auch wieder, was ist eigentlich das Ziel, was die haben?
Ab also wann nie ist richtig definiert genug? Worden nee, ist
genau,
in Wahrheit.
Richtig.
Ne?
Ist das, wenn die den gesamten Donbass haben, wollen die mehr, wollen die weniger, ab wann ist das, reicht es denen aus?
Und jetzt die Frage an die Politik, vielleicht Kerstin Münstermann zuerst, Frau Münstermann. Ich hatte immer das Gefühl, das ist nur ein Gefühl, wenn da jemand jetzt sagt, lass uns bitte sprechen, Putin, und schlägt dann jemanden wie Gerd Schröder vor. Dann kommt sofort reflexartig die Reaktion, ist nur taktisch, ist ein Lügner, kann man eh alles nicht glauben und so weiter. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Ehrlich gesagt empört es mich auch ein bisschen. Weil ich
habe es auch nicht verstanden,
weil ich denke,
das teilen wir.
Ja, was ist das? Also da ist ein Krieg mitten in Europa, es gibt unermessliches Leid. Jeden Tag 1000 Leute auf der einen und 600, 700 auf der anderen, die entweder so schwer verletzt sind, dass sie ihres Lebens nicht mehr froh wären oder tot sind. Wir beschwören die ganze Zeit das Ende dieses Krieges. Und dann kommt da dieses Thema von Putin, dem man nie über den Weg trauen darf. Aber da habe ich das Gefühl, wenn man diese gesamte Lage sieht, vielleicht war das nicht nur taktisch, vielleicht muss der jetzt. Und das Erste, was wir tun, ist, in Bausch und Bogen zu sagen, auf gar keinen Fall.
Ja, ich habe die Reaktion, die harsche Reaktion, die auch in der Bundesregierung nicht abgestimmt war. Ja. Also mit der SPD-Seite hatte man nicht gesprochen, das ging einfach raus. Das stimmt. Nicht verstanden, und zwar nicht wegen der Person Gerd Schröder. Darüber kann man schmunzeln, sprechen. Nicht? Nein, Moment. Ja. Ich glaube, das Interessante war ja, dass Putin überhaupt einen Vorschlag macht. Putin ist ein Taktiker, ist der will Großmachtsfantasien. Und der sagt auf einmal, nennt einen Namen, den er kennt, der ihm vertraut ist. Ja. Der natürlich weiß er sofort, das wird in Deutschland für hohe Wellen sorgen. Aber er nennt überhaupt einen. Die Idee wäre doch, dass man sich erstmal zurückzieht mit Europa.
Und er sagt, das wird wahrscheinlich jetzt bald zu Ende gehen.
Genau, dass man sofort mit Brüssel, sofort mit der Ukraine telefoniert und eine Strategie entgegensetzt. Und nicht sofort sagt, also Gerd Schröder, auf keinen Fall. Das war einfach schlicht diplomatisch dumm. Und ich bin wirklich auch, die Idee, dass man verhandelt mit Russland, ist ja noch ganz weit weg. Die Idee, dass man aber Schritte aufeinander zugeht und die Europäer verdammt noch mal dabei sind.
Ja,
denn bisher, also wer hat denn für die Amerikaner verhandelt? Der Schwiegersohn von Donald Trump und ein Freund von Donald Trump. Kushner und Witkoff haben bisher nichts zustande gebracht. Das sind keine Diplomaten. Also ob dann ein Ex-Kanzler, den hier in Deutschland, wenn er in der Verfassung ist, vielleicht gar nicht so absurd ist, darüber hätte man zumindest mal nachdenken können.
Herr Lies, als Sie ins Amt eingeführt worden sind, war, glaube ich, Gerd Schröder auch da.
Ja.
Ne? Sie kennen sich gut.
Ja.
Wissen Sie, was er darüber denkt?
Nein, ich weiß nicht, was er darüber denkt, aber ich bin mir ganz sicher, dass er bei aller Kritik, die wir auch immer wieder haben, diese Verantwortung gibt es eine Chance, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, diese angespannte Situation zu entspannen, dass er das wahrnehmen würde. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass sich die Bundesregierung einfach gemeinsam überlegt, wie gehen wir damit um. Es ist natürlich diese Zeit, du musst sofort antworten, sofort raus. Und das ist ja nicht der alleinige Weg. Niemals hätte man das jemand alleine machen lassen, sondern man hätte dann überlegen können, was erwarten wir denn, wer dabei ist. Aber dieses Signal, haben wir eine Chance, einen Krieg mitten in Europa zu beenden, der ehrlicherweise riesige Herausforderungen mit sich bringt und vor allen Dingen Leid für die Menschen mit sich bringt, da finde ich, und da bin ich mir ziemlich sicher, ohne jetzt an irgendeine persönliche Beziehung anknüpfen zu wollen mit ihm, da hätte er Verantwortung übernommen und wir hätten zumindest eine Chance gehabt.
Aber tauschen Sie sich aus mit Ihrer Parteispitze, mit Lars Klingbeil und anderen? Das sind doch die Leute, um die es da geht. Was sagen die denn dazu?
Man hat das ja gemerkt, die SPD hat sich ja ganz stark zurückgehalten. Er hat ja nicht gesagt, das geht gar nicht, sondern sie hat gesagt, wenn es einen solchen Vorschlag gibt, dann muss man mit dem Vorschlag umgehen. Und das ist, glaube ich, die richtige Situation, ohne dafür dagegen
zu entscheiden. Innerhalb der Regierung abstimmen.
Ja, natürlich.
Und was dazu kam, ist ja, dass eben genau diese ganzen dieser Vorschlag kam rund um diese Parade. Also in einer Situation, wo man merkt, Russland hat vielleicht auf einmal wirklich ein Problem.
Ja.
Weil wir staunen ja auch. Also die Generäle und die Militärs in Berlin staunen ja auch, was mit Drohnen möglich ist.
Entschuldigung, nur mal ganz kurz nochmal der Kontext. Ne? Ich weiß nicht, wie Fredrik Pleitgen das einschätzt. Also Petersburg, die Häfen, die wichtig sind, die Ostseehäfen und so weiter, sind ja schon die ganze Zeit empfindlich getroffen worden. Ja. 20, 30, manche sagen auch 40% der Kapazitäten sind zerstört. Und um Moskau herum gibt es ja sozusagen einen Verteidigungsring, der so massiv ist wie nirgendwo sonst in Russland. Sie nicken, Herr Wuttke. Das heißt, wenn die selbst da mit den Drohnen durchkommen, dann sagt das doch was.
Ja, klar. Also die Drohnenangriffe von den Ukrainern, die sind enorm ausgeweitet worden. Und das sind nicht nur die Drohnenangriffe jetzt auf Moskau. Das sind diese strategischen Langstreckenwaffen, die haben. Das ist natürlich hoch ausgeweitet worden. Das trifft die Russen auch empfindlich. Aber an der Front ist das auch so. An der Front ist es auch so, dass die Ukrainer zur Überraschung eigentlich aller das geschafft haben, mit einem großen Maß an Automation diese russischen Angriffe abzuwehren. Die Russen machen das ja so, die rennen ja einfach mit Typen nach vorne. Mhm. Ja, und da sind ja schon immer ganz viele von ums Leben gekommen. Aber jetzt rennen die halt dagegen an und da sind nur Maschinen auf der anderen Seite. Und das ist richtig, das ist man darf das auch nicht unterschätzen, was das mit der russischen Armee auch psychologisch macht. Ja. Es gibt in Russland ganz viele sehr bekannte auf Telegram Militärblogger. Genau. Die haben teilweise 2 Millionen Follower und das sind absolute Patrioten, absolut stramme Putin-Leute. Und selbst da regt sich jetzt Kritik. Und da gibt's einen, der sehr bekannt ist, der heißt Rybar. Mhm. Der war in einem Podcast von nicht allzu langer Zeit. Und der hat gesagt, die Ukrainer machen das mittlerweile so. Wir sagen, okay, ihr kommt mit ganz vielen Leuten und wir kommen mit ganz vielen Drohnen. Mhm. Und dann kann man am Ende gucken, wer den Kürzeren zieht. Und bei der Ukraine ist es natürlich immer noch so, die leiden enorm unter Manpower, die haben viel zu wenige Leute. Aber die haben es mittlerweile geschafft, dass die Front eine Grauzone ist, eine Todeszone ist, wo es eigentlich auch gar keine richtigen Verteidigungslinien mehr gibt. Genau. Und wenn man sich anschaut, die Fortschritte, die die Russen in den letzten Monaten gemacht haben, die sind schon sehr überschaubar. Also man sieht das jetzt immer noch im russischen Staatsfernsehen. Die haben natürlich jeden Tag
die großen Siege, weil sie gerade Telegram erwähnt haben, gibt da noch so einen anderen kleinen interessanten Hinweis. Die russische Regierung ist offenbar dazu übergegangen, auch Telegram-Kanäle abzuschalten.
Richtig, genau. Das ist auch ein Riesenproblem.
Den Russen Telegram wegzunehmen, das ist so, als würdest du hier...
Den Russen Telegram wegzunehmen und den Russen an der Front Telegram wegzunehmen. Ja. Das ist auch, weil die haben ja teilweise auch an der Front mit Telegram kommuniziert.
Exakt.
Also es ist auch, das ist auch eine Sache, die wirklich psychologisch auch eine enorme Wirkung hat. Ich habe diese Pressekonferenz gesehen, wo Putin das... Ich habe das live angeschaut, als Putin das gesagt hat. Meines Erachtens war es so, dass das, was er gesagt hat, vornehmlich ans eigene Publikum, also an die Leute in Russland gerichtet war, weil die einfach hören wollen, geht das irgendwann bald zu Ende. Alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, wir wollen, dass das irgendwie zu Ende geht. Warum er Schröder ins Spiel gebracht hat, weiß ich nicht. Dieser Satz, dass er der Meinung ist, dass das zu Ende geht, hat er so ein bisschen am Rande von einer längeren Antwort gebracht, die eigentlich darauf eher hinzielte, dass er sich mit Selenskyj treffen würde, aber nur unter bestimmten Bedingungen, nur um ein Abschlussdokument zu unterschreiben. Und das sagt für mich dann wiederum, so richtig bereit ist er noch nicht. Bei Schröder ist es meines Erachtens so, man kann natürlich darüber reden, aber ich glaube, man hätte da, erstens würden die Ukrainer das niemals mitmachen, dass Schröder das ist. Zweitens würden die Polen dann auch, glaube ich, auf die Barrikaden gehen, wenn der Typ, der Nord Stream gemacht hat, dann auf einmal die Verhandlungen führt. Die Balten hätten da, glaube ich, ein riesiges Problem mit. Aber insgesamt ist es meines Erachtens schon so, dass Deutschland sehr gut zu Gesicht stehen würde, wenn man da mehr eine diplomatische Rolle zieht. Weil Deutschland auch mittlerweile einfach in diesem Krieg für die Ukraine so wichtig ist. Deutschland hat schon lange die Amerikaner dabei überholt, die Ukraine finanziell, militärisch und auch logistisch über Wasser zu halten.
Okay.
Deswegen müsste man eigentlich einen Anspruch dabei auch zu haben, die Nachkriegsordnung mitzubestimmen.
Es wäre ja nicht die Person alleine gewesen, sondern die Frage ist, ob man nicht hätte eine Struktur schaffen können, die zum ersten Mal wieder die Chance öffnet, zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Parallel zu allem. Und dass man sich zweimal trifft und das Problem ist gelöst, glaubt ja auch keiner.
Nee.
Aber es muss einen Anfang geben. Und die Frage ist, war das ein Signal und hätte das ein Teil davon sein können? Oder nicht?
Mehr, ich glaube, mehr kann es gar nicht sein. Wir haben ja eben auch über Kushner und Witkoff geredet. Klar, das war jetzt bislang nicht so effektiv. Aber die Amerikaner haben da schon große Stücke auf Deutschland gehalten. Es gab ja dieses Treffen im Kanzleramt, wo Witkoff und Kushner und die Ukraine ans Kanzleramt gekommen sind. Die Deutschen waren da schon sehr gut angekommen bei den Amerikanern. Also die sagen auch, die Deutschen sind eigentlich die Einzigen, die noch jetzt großartige Hilfe an die Ukrainer leisten. Und ich glaube auch, dass die Amerikaner das gar nicht so schlecht fänden, wenn die Deutschen sich da mehr diplomatisch, aber auch
mit Druck engagieren. Den außenpolitischen Berater des Bundeskanzlers Günther Sauter, der sehr aktiv war, der mit den Amerikanern viel Kontakt hält. Also der ist sozusagen die letzte Bastion, die es noch gibt, der wäre natürlich bei sowas immer dabei. Es ist ja völlig irre, dass man sagt, man setzt da einen 80-jährigen oder 81-jährigen Menschen alleine hin. Ich fand es in Deutschland nur so interessant, dass sofort, also wirklich explosionsartig, also, dann auch Angela Merkel von der anderen
die
Seite
auch abgeräumt hat.
Ins Spiel gebracht wurde. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir mitsprechen. Es geht darum, dass wir wieder dabei sind.
Es geht darum, dass
wir
überhaupt
sind.
Sprechen. Ja, genau. Also, oder? Das ist doch der Punkt. Wenn man das immer beklagt und sagt, man kann mit denen nicht verhandeln und der will ja gar nicht verhandeln, dann bringt er selber den Namen ins Spiel, dann mach doch einfach mal die Probe. Und sagt, vielleicht will er dann doch, vielleicht will er auch nicht.
Vor allem auch einen Gegenvorschlag machen soll. Gleich etwas absagen, man hätte eher in sich gehen sollen, mit Zelensky reden.
Genau.
Wen kannst du vorstellen? Hätte man vielleicht gesagt, okay, wir denken eher so an Mario Draghi oder an den finnischen Präsidenten Stubb und so weiter. Also gleich Schröder abzuschießen, war sicherlich insensitiv.
Genau, so, Deutschland in dem Zusammenhang, Herr Wuttke, weil Sie da sind und mich würde sehr interessieren, wie die Politik dann da auch drauf schaut. Mhm. Das sind ja gerade sehr interessante Dinge. VW ist plötzlich wieder Marktführer in China. Und man liest das hier so und denkt, wie konnte das passieren? Ich denke, wir sind da völlig dem Untergang geweiht. Und dann liest man, naja, es hat damit zu tun, dass die Chinesen plötzlich auch wieder, weil sie Förderungen eingestellt haben, auch mehr Verbrenner kaufen und so weiter. Deswegen kann das nur ein kurzfristiges Strohfeuer sein, einerseits. Andererseits häufen sich dann plötzlich die Meldungen, und man sieht dann auch diese Bilder, der VW-Konzern, der ein Auto nach dem anderen in China auf den Markt bringt. Und zwar Autos, die hier alle nicht zu kaufen sind. Ja. Die aber absolut state of the art sind, was die Technologie angeht. Mhm. Top-Elektroautos zu einem unschlagbar guten Preis. Mhm. Und man fragt sich als deutscher Verbraucher, warum zur Hölle kann ich das hier nicht auch kaufen? Können Sie bitte mal erklären, was da passiert? Und dann würde mich interessieren, wie Herr Lies da drauf schaut, weil das ja Auswirkungen hat auch auf uns, nämlich auf die Frage, was haben wir eigentlich davon?
Also ich glaube, man hat den Schock von 2023, wo man auch zum ersten Mal wieder nach China reisen konnte.
Die Automesse Shanghai.
Das war sicherlich für alle bei in Wolfsburg riesenproblematisch. Und auf einmal hat man festgestellt, wir müssen chinesisch werden. Ja? Ich meine, der krasseste Ausspruch letzte Woche war ja der Mercedes-Chef, der gesagt hat, ich bin Chinese. Ja?
Also, oder Kalenius.
Ja. Also man hat dann festgestellt, wir müssen im Grunde umlernen. Wir müssen weg von dem Auto, wir müssen hin zum Mobiltelefon auf Rädern. Ja? Ja. Und das kann man nur in dem Fitnesscenter China machen, dass man nämlich dort sich in diese Lieferketten einklingt, die ja unglaublich tief sind und mit vielen Ingenieuren besetzt sind. Und da muss man eben mit chinesischen Partnern zusammenarbeiten. Die haben ja sich bei XPeng eingekauft, machen das Chassis mit den Chinesen, machen die ganzen Digitallösungen mit Huawei, mit Alibaba, mit Baidu und so weiter.
Alles chinesisch.
Und sagen natürlich auch Bosch und ZF und Continental, ihr müsst chinesischer werden. Ja? Also im Grunde genommen, die letzten zwei Jahre hat man massiv investiert in Hefei und anderen Plätzen, um eben chinesischer zu werden. Ja? Und deswegen hat man es geschafft, nicht 4 Jahre zu brauchen, um ein neues Modell herzustellen, sondern 2 Jahre. Ja. Ja? Und deswegen haben wir jetzt das Problem, dass das zwar ein Volkswagen ist, aber made in China, made for China and made for the export. Ja?
So.
Und da fängt das Problem an, die Divergierung von den Interessen von einer Marke und einem Land.
Genau, so. Die Wertschöpfung, Herr Lies, das muss Sie ja als Politiker umtreiben. Also ist ja schön, wenn VW Erfolg hat. Aber die Frage, was Deutschland davon hat, interessiert uns dann auch. Wenn die gesamte Wertschöpfung in China stattfindet, also selbst Planung, Entwicklung, das ganze Thema auch, Research, ja, der mittlerweile wirklich Grundlagenforschung und so weiter in China gemacht wird. Was bedeutet das denn dann? Was hat denn VW Niedersachsen da noch davon?
Also einmal muss man sagen, wir haben ja davon profitiert, dass wir so erfolgreich in China waren. Also 3 Millionen Fahrzeuge, das war ja auch ein Benefit für den Konzern selber. Das darf man nicht unterschätzen. Das war schon wertvoll. Und dass das wegbrechen würde, wäre fatal. Also der Weg, den chinesischen Markt wieder zu erobern, der musste sein. Der ging auch gar nicht anders. Und deswegen ist das natürlich ein Riesenerfolg, überhaupt mal wieder den Fuß in der Tür zu haben. Man muss aber fairerweise sagen, jedes Jahr kommen da 1200 neue Modelle auf den Markt. Das heißt, man muss sich auch durchsetzen. Noch ist nicht bewiesen, dass wir uns endgültig durchsetzen, weil das ist nicht ohne. Zweitens, genau das, was Sie sagen, das Thema Software-Defined Vehicle, also von der Plattform auszudenken, ist da noch, das passiert überall, aber mit einer unglaublichen Geschwindigkeit da. Und XPeng als Partner war sicherlich auch ein guter Weg. So, was heißt das jetzt für uns? Wir müssen, ich finde, also wenn ich erlebe, dass ich über die Kooperation China-Europa rede, bleibe ich mal da, sozusagen, wir müssen natürlich technologisch vorne sein, wir müssen aufpassen, dass sozusagen faire Bedingungen herrschen, aber wir können auch auf Augenhöhe Kooperation machen. Wenn das mein Gedanke ist, dann glaube ich, können wir erstens nicht verhindern, die chinesischen Fahrzeuge werden in den Markt kommen und dann kannst du die Welle aufhalten. Und jetzt kommt mein Gedanke, oder du surfst auf dieser Welle mit. Also du sagst, wir müssen Technologie ein Stück weit, die wir dort entwickeln, nicht nur für die ganze Welt nutzen, sondern ein Stück weit auch nutzen, um zum Beispiel auch Modelle, die ja nicht irgendein chinesisches Unternehmen produziert, sondern wir selber in China lokalisieren, auch in Europa, in Deutschland. Vor allen Dingen dann, wenn sie sozusagen Modelle sind, die eine Erweiterung des Spektrums sind. Also wir haben keinen Touareg mehr. Man könnte sagen, wenn es einen Elektro-Touareg so in der Größe gibt, könnte man ihn in Deutschland lokalisieren und hier produzieren. Und das ist der Gedanke dabei. Also nicht zu sagen, wir entwickeln in China für die Welt. Die Chinesen kommen aber selber in den europäischen Markt. Sondern wir sind ja Teil der Wirtschaft dort. Und gelingt es uns nicht, sagen, das ein Stück rüber zu transformieren, ohne dass wir dann sagen, das wird der zukünftige ausschließliche Entwicklungsstand.
Was kostet denn der chinesische Touareg?
Ja, der wird jetzt nicht so viel günstiger sein als der...
Aber in China ist er so viel günstiger.
Ja, das ist klar. Aber wir wollen ihn ja hier lokalisieren. Also wir wollen ihn nicht nur importieren.
Ja, aber wenn die den dort bauen, das versteht ja kein Mensch. Also der wird dort geplant,
ja, na klar,
entwickelt, die Teile. Sie sagten gerade ZF, also größter Zulieferer der Welt. Die sollen dann auch chinesischer werden. Das heißt auch, das wird die ganze Wertschöpfung dort, nicht mehr hier. Hier bauen die Arbeitsplätze ab. Continental baut hier Arbeitsplätze ab. In China, weiß ich nicht, wie die Welt dort aussieht. Wenn man so ein Auto mal vergleicht, irgendwie, was kostet dann so ein richtig gut ausgestattetes E-Auto in China?
Also ich glaube, ein Auto, das vielleicht hier 40.000 kostet, wird dort 20.000 kosten. Ja. Euro. Ja.
Die Hälfte.
Und also von daher, wir müssen diese...
Noch weniger zum Teil, sagt Herr Lies.
Klar. Wir müssen die Transformationsphase hinbekommen. Ja. Nach dem Motto, wir müssen die Arbeitsplätze hier schützen. Machen wir das mit Tarifen, wie wir das machen. Wir bekommen ja auch Lizenzgebühren.
So mit Zöllen, ne? Tarife, meint Zölle,
genau.
Zölle.
Ja. Also von daher, wir müssen gucken, wie wir diese nächsten 5 bis 6 Jahre hinbekommen, dass unsere Firmen in China in dem Fitnesscenter lernen, anders zu bauen, schneller zu bauen, risikoreicher zu bauen und das transformieren hier, aber vielleicht dann auch in Chattanooga in Amerika und dass im Grunde genommen wir dann eben wirklich Autos in China für Asien, Autos in Europa für, weiß ich nicht, und dann in Amerika für Amerika. Also das globale Auto ist ja tot.
Aber es gibt ja Dinge, die vergleichbar sind. Also das ist ja nicht ein völlig anderes Auto. Das heißt Technologie. Wie kann ich Synergien schaffen? Nee, das sind ja viele Fragen.
Kostet die Hälfte und kann alles das, was das gleiche Ding.
Ja, aber der BYD kostet natürlich auch die Hälfte.
Preis kann.
Ja, aber der BYD kostet in China auch die Hälfte, wie er in Europa kostet. Das ist, glaube ich, normal.
Ja, aber ist der dann hier zu kaufen? Das ist das, was mich interessiert.
Also die Idee muss sein, wir bauen in China und exportieren nach Europa, sondern die Idee ist, dass wir dort eine Fahrzeugentwicklung haben, Modelle haben, die wir ab einer gewissen Stückzahl hier lokalisieren können, die hier produziert werden. Das schließt nicht aus, dass es auch Komponenten aus China sind, das hätte man gar nicht vermeiden können. Aber wir erreichen damit ein Marktsegment, das wir sonst gar nicht mehr bedienen würden, aber das aus China von anderen Produzenten bedient wird. Und dieser sozusagen Gedanke, habe ich jetzt Angst davor, weil ich die Industrie in Gefahr bringe? Die habe ich ein Stück weit.
Ja, ich habe
oder ist das eine Chance, dass ich die Industrie hier stabilisiere?
Ja, aber was bleibt da noch? Also,
wir entwickeln ja weiter.
Mit den Gedanken Ihrer Partei hat es wenig zu tun, was Sie gerade beschreiben.
Nein, das stimmt nicht. Sondern nochmal, es bleibt ein lokalisiertes Produkt.
Herr Lies, das ist ein sehr schönes Wort. Darf ich mal übersetzen, wie Sie das meinen?
Ja, genau.
Sie sagen, lass uns bitte das Auto dort entwickeln, entwerfen, designen, die ganze Forschungsarbeit, machen wir alles dort. Es findet nicht mehr hier statt. Wir schließen
für diese Modelle.
Ja. Wir schließen hier Entwicklungsabteilungen.
Nein, das ist nicht zwingend. Wir haben diese Modelle gar nicht mehr. Also wir haben zum Beispiel, es gibt keine
Nachfrage. Nein, ich weiß. Aber wenn es hier die Nachfrage nicht mehr so gibt, dann machen wir hier ja im Zweifel Entwicklungsabteilungen zu.
Ja.
Und bauen dort welche auf. Weil wir ja jedes Jahr, weiß ich nicht, 20 neue Fahrzeuge auf den Markt bringen oder sowas. Das ist das, was dann passiert.
Ja.
Und dann erhoffen sie sich sozusagen einen Technologietransfer. Aus China hierher.
Ja, was passiert alternativ?
Und hier wird das Ding dann eigentlich nur noch lokalisieren, zusammengeschraubt.
Ja, ist noch ein bisschen mehr homologiert für Europa. Ja. Steckt noch mehr dahinter?
Aber so richtig viel mehr nicht.
Aber der andere Gedanke ist, wir schotten uns komplett ab. Und deswegen glaube ich, ist es nicht nur die Frage der Automobilindustrie, sondern wir werden eine Strategie brauchen, wie wollen wir damit umgehen. Oder wir schotten uns ab. Okay, dann mag die Antwort sein, wir schotten uns Europa gänzlich ab. Aber dann muss man offen sagen, wir werden die Weltmärkte, die wir auch erreichen müssen, natürlich in dem Wettbewerb nicht von Deutschland Europa aus erreichen. Das heißt, natürlich sagt auch VW in China vor China, aber sie sagen auch in China zum Beispiel für Südamerika.
Wo wird denn versteuert, Herr Lies? Wo wird denn versteuert?
Na, wenn die Fahrzeuge hier produziert werden.
Dort.
Wenn sie in China produziert werden, dann können wir sozusagen nur noch von der Marge leben, die wir haben und die wir natürlich im Konzern dann nutzen können. Versteuert wird es natürlich da. Ich will doch mal sagen.
Nee, aber Sie verstehen meinen Punkt. Ne?
Ja, ich verstehe das. Aber ich habe so ein bisschen Sorge.
Das heißt, wir subventionieren hier dann Autokonzerne, die dort dann Autos entwickeln. Doch, wir machen Autoprämien und so weiter.
Ja.
Wir subventionieren das.
Da könnte man ja, das ist ja nochmal ein Gedanke, den kannst du nur, mal sagen wir auch, wenn du hier lokalisierst. Das machen aber die chinesischen Hersteller heute schon. Sie lokalisieren in Ungarn. Also wir tun gerade ja, so, genau. Als wenn ich die verrückte Idee hätte, die Chinesen hier nach Europa zu. Das habe ich nicht.
Nein, Sie haben keine verrückte Idee, aber das System ist schon echt kaputt. Ne? Darf ich da noch mal ganz kurz
Ungarn? Haben wir nicht auch fairerweise muss man sagen, wir haben jetzt über 40 Jahre in China erfolgreich Autos gebaut und verkauft. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Mhm. Und das sind ja nicht nur die Automobilindustrie, der Rest. Also das hat ja funktioniert. Die Frage ist,
die wir hier entwickelt haben, genau. Und mit den Gewinnen haben wir sozusagen unsere eigene Industrie.
Ja, wir haben auch ein Stück
Daten quersubventioniert.
Haben wir die Kraft und den Mut zu sagen, wir müssen uns sozusagen auf einer Ebene der Augenhöhe der Kooperation bewegen, von denen wir beide profitieren? In China und in Europa? Oder sagen wir trauen uns das nicht zu? Und
ich verstehe recht, Ihr
die Dilemma. Sorge habe ich auch. Ja. Ich habe nur Angst davor, ein bisschen, wenn wir sagen, die Chinesen kommen, wir fahren hier unsere Produktion runter, weil wir das im Wettbewerb nicht mitteilen können, haben wir auch nichts erreicht.
Frau Münstermann, Sie dürfen sofort, Herr Wuttke, ne? Weil das ist interessant. Ich sehe sein Dilemma.
Ja, ich auch.
Aber einem deutschen Wähler ist ehrlich gesagt schwer zu erklären, dass das dann so läuft. Und weil gerade Ungarn als Stichwort gefallen ist, wenn man sich anschaut, wie Orbán zum Beispiel die ungarische Autoindustrie mit EU-Subventionen
wegzieht hier,
so gepempert hat, wir ziehen unsere Produktion dorthin, subventionieren diese Produktion mit dem Geld deutscher Steuerzahler, die, wenn ich es mal hart zuspitze, dafür bezahlen, dass ihre eigenen Arbeitsplätze verschwinden.
Und dann doch ein chinesisches E-Auto am Ende kaufen in Deutschland.
Ja, das machen die Chinesen ja jetzt auch.
Weil es günstiger ist als der VW.
Aber verstehen Sie meinen Punkt? Das ist doch...
Ich finde es interessant, dass Sie als SPD-Politiker das sagen, weil eigentlich ist ja die Union, Friedrich Merz, der Markt, Katharina Reiche, weil der Vizekanzler und Finanzminister vertritt ja einen ganz anderen Weg. Der sagt, Buy European, wir müssen Europa resilienter machen, wir müssen das bei uns halten. Das hat er auch, als er in China war, eigentlich so angedroht. Also wenn ihr nicht mit uns kooperiert, dann bleiben wir bei uns. Und wir sind auch ein starkes Kontinent, stimmt, aber im Vergleich zu den billig produzierten Autos, hat die Industrie, hat VW auch keine Antwort gehabt. Und ob Ihr Konzept tatsächlich dem deutschen Verbraucher und dem Wähler klar zu machen ist, habe ich Zweifel.
Genau, okay.
Arbeitsplatz ist weg.
Das ist ja eben nicht. Und deswegen glaube ich, ich habe die Sorge doch auch. Aber aus Angst davor, dass ich es nicht vermitteln kann, eine Debatte nicht zu führen, wäre fatal. Was passiert hier?
Der Arbeitsplatz ist weg. Ne?
Nein, das ist ja eben nicht. Sondern soll denn produziert werden? In deutschen Werken natürlich. Mein Problem ist doch, wenn ich mein Volumen runterfahre, dann habe ich die Situation, dass ich in dem Wettbewerb, die BYDs bauen in Ungarn, produzieren die Autos, gehen in den Markt. Mein Modell, nochmal, alles diskutieren. Ich bin für jede Sorge, die es gibt, offen. Ist zu sagen, warum lokalisieren wir nicht in europäischen, in Volkswagen-Werken, die wir haben? Weil wir ja merken, dass wir Auslastungsprobleme haben, weil der Markt zurückgeht. Und weil wir den Wettbewerb haben. Also und wir lokalisieren uns selber, weil es ist Volkswagen selber, die entwickeln und produzieren in China. Also das ist der Gedanke.
Zusammen mit anderen?
Zusammen mit anderen oder auch selber. Volkswagen Anhui ist ja relativ eigenständig. Ja. Aber nochmal, also der Gedanke muss sein, was ist die Alternative? Und ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir da sitzen, zugucken und sagen, dann schrumpfen wir halt, weil wir gegen den Wettbewerb, der kommt, nichts machen können. Also müssen wir uns doch sozusagen auf die Welle mitbegeben und sagen, wie können wir profitieren davon? Okay. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber meine Sorge ist, dass das Zuschauen führt dazu, dass wir eine Debatte haben, die wir gerade haben. Automobilproduktion in Europa geht zurück. Wir müssen Werke schließen, die Kollegen verlieren die Arbeit. Meine Botschaft ist, wir nutzen sozusagen diese Welle und sorgen dafür, dass wir weiterhin in unseren Werken Beschäftigung haben.
Und verkaufen dann unsere Werke an chinesische Produzenten?
Nein.
Er steht ja auch in der Rede.
Ne? Ja, aber nicht von mir.
Nee,
die Botschaft ist, wir nutzen unsere Werke für unsere Produkte, die wir aber in Teilen zum Beispiel in China entwickelt haben und dann aber hier produzieren.
Herr Wuttke, überzeugt Sie das als Strategie, als Gesamtkonzept? Weil ich meine, wir haben ja China, finde ich auch. Also China ist ja der größte Absatzmarkt der Welt.
Ja.
Und jeder Autokonzern, der sozusagen global tätig ist, kann einpacken, wenn er nicht nach China Autos verkauft.
Ja. Also ich glaube, man muss erst mal erkennen, dass sie eigentlich keine Autos mehr bauen, sondern Mobiltelefone auf Rädern. Ja?
Gut,
und die haben ein digitales Wunderland. Und da müssen wir uns sagen, wie können wir das hier transportieren? Wir sind garantiert kein digitales Wunderland in Deutschland. Deswegen, also ich hatte auch bei dem Essen mit dem Kanzler gesagt, also wir müssen versuchen, chinesische Firmen hier anzusiedeln. Und zwar nicht im Joint Venture, sondern dass die die Eigenverantwortung haben. Wir müssen sie in unsere Lieferkette eingliedern. Und ich habe das ja festgestellt, meine Nachbarn in Peking sind zum Teil weggezogen, weil sie nicht mehr in China wohnen wollten. Also wir müssen gucken, ob wir chinesische Top-Talente, Ingenieure, in unser Land bringen. Wir haben ja einen Ingenieurmangel. Bei Chemie, bei BASF war das krass. Wir haben innerhalb von 6 Jahren, glaube ich, von 7 Leuten in Chengdu es auf 400 Ingenieure gebracht, weil wir nicht genug Ingenieure in Ludwigshafen hatten. Also wir können ja mit den Chinesen wachsen, aber wir müssen erkennen, wo wir schwach sind und gucken, ob sie uns dabei helfen.
Darf ich mal fragen, was die angesichts von Diskussionen um weitere Steuererhöhungen, diese Spitzentalente, von denen Sie reden, die zahlen ja alle diese bösen Spitzensteuersätze und dann noch darüber hinaus. Ja. Wie gut finden die das?
Also erstens mal finden sie wahrscheinlich das Visa-Prozess etwas gewöhnungsbedürftig. Okay. Und das Ausländerbehörde müsste man vielleicht auch ein bisschen mal modernisieren.
Aber das kriegen wir irgendwie geregelt.
Die Digitalisierung, da müsste voranschreiten. Ja. Aber im Grunde genommen, sagen wir mal so, das normale Reaktion des Chinesen ist, wenn es mir zu Hause nicht gefällt, ziehe ich nach Amerika. Das hat ja ich ja abgekühlt. Ja. Das heißt, wir haben wirklich ein gutes Fenster.
Wir hätten da eine Chance, sagen wir.
Wirklich, das zu sagen, also bei uns, und die wohnen ja auch gerne. Wir haben 500 Chinesen, die Batterien in Salzgitter herstellen. Ja. Und die sind ganz happy. Ja. Also von daher,
wir müssen an dem Punkt Trump fast dankbar sein. Ich traue mich gar nicht zu sagen. Aber
in der Tat. Aber
Sie sagen, wir haben da eine Chance als Europäer. Ja.
Wir müssen erkennen, dass wir bei diesem Mobiltelefon auf Rädern nicht gut sind und dass wir Hilfe brauchen. Wir müssen in China lernen, aber wir müssen auch hier diese Transformationsphase haben. Der Verbrenner wird ja nicht ewig dauern. Ja. Und deswegen müssen wir uns mehr öffnen. Aber das Problem, das wir haben, kann ich mir als Politiker gar nicht vorstellen. Man muss es der Bevölkerung erklären, wo denn der Nutzen ist.
Ja. Also ich gebe jetzt mal einmal an der Batterie zeigen, weil das machen wir. In Salzgitter entsteht eine wirklich enorme Batterieproduktion, Batteriezellenproduktion. Mhm. Jetzt müssen wir aber fair sein. Anders als Northvolt haben wir nicht gesagt, wir entwickeln das alles ganz, ganz neu. Sie haben gesagt, wir nehmen mit einem Joint-Venture-Partner, Gotion, aus China, also aus unserer Partnerprovinz Anhui, machen wir die Grundlage. Also Maschinen von da, wir bauen die da, wir transformieren es hierher. Jetzt kann man sagen, gut, dann was ist der Vorteil? Erstmal haben wir die Beschäftigung hier, die Wertschöpfung hier, die Steuern übrigens hier und das Know-how hier da aufzusetzen. Also jetzt da aufzusetzen, zu sagen, wie können wir jetzt die Batterietechnologie in sozusagen die Funktionalität unserer Autos bringen, also anders konstruieren, wie können wir das verändern? Also das heißt, wir können ja nicht sozusagen überholen, ohne einzuholen. Mhm. Und deswegen ist die Frage, können wir damit einholen, ohne zu sagen, und dann ergeben wir uns und überlassen das. Und ich klar ist das eine Strategie, bei der ich jetzt auch nicht sagen kann, sie wird zu 100% funktionieren. Aber zuzuschauen, dass wir nur noch Batterien aus China importieren, kann ja auch nicht unsere Antwort.
Wie viele Jobs kann das kosten am Ende?
Wie viele Jobs kann das sichern?
Wie viele Jobs kann es kosten?
Ich glaube sicher.
Aber auch Kosten in der deutschen Autoindustrie.
Ja, momentan verlieren wir ja 10.000 Jobs pro Monat.
Ich weiß das, ja. Deswegen stelle ich die Frage.
Wir verlieren deutlich weniger, als wenn wir es nicht machen. Und dass wir verlieren, ich kann das ja gar nicht aufhalten 1:1. Wir werden auch produktiver werden müssen. Wir sehen das in den Werken natürlich viel mehr Automatisierung. Aber wenn wir das nicht machen, dann droht...
Man wird länger arbeiten müssen vielleicht. Also ich finde das so lustig, wenn Sie das sagen, wir müssen produktiver werden.
Ja, ich habe das auch
gerade... Ich verstehe, dass die Diskussion der Regierung gerade zurück. Ne?
Hier, Sie ist ein Wirtschaftsmann. Ja. Ein SPD gibt es ja nicht so viele. Deswegen habe ich heute mal die Chance zu fragen.
Wir müssen wieder
weniger Ideologie, sondern einfach mal...
Wir müssen wieder Lust haben, erfolgreich zu sein. Und Lust haben, ich komme sofort drauf. Lust haben, erfolgreich zu sein, ist, wir müssen, wofür wir es tun. Und was ich in China erlebt habe, da sitzen die alle zusammen, ich kenne das aus meiner eigenen Ingenieurzeit, und sind begeistert am Ziel, daran zu arbeiten. Ja. Und wir haben natürlich eine andere Situation jetzt. Wir haben ein verändertes Arbeitssystem, wir haben Homeoffice, wir sozusagen entwickeln Lösungen anders. Wir müssen diese Begeisterung wieder entwickeln.
Aber wie machen wir das denn?
Ja, indem wir ein Ziel beschreiben. Und nochmal, das darf nicht in der Aussichtslosigkeit sein, sondern es muss sein.
Das verstehe ich.
Genau.
Das verstehe ich. Aber Sie als ehemaliger Ingenieur, jemand, der das auch wirklich, merkt man ja gerade, wir kriegen Sie leuchtende Augen. Wenn ich Sie nach der SPD frage, leuchten Sie deutlich weniger.
Das
ist ein Gerücht. Ja, ich weiß. Das ist ein Gerücht. Aber ich nehme das halt so wahr, ich sitze ja nah dran. Wo machen wir das? Wo erzählen wir uns diese erfolgreichen Geschichten? Wo ist sozusagen die Idee zu sagen, wir machen da nicht irgendwelche Joint Ventures und versuchen irgendwas vom Rest, vom Kuchen irgendwie abzukriegen, sondern wir gehen wieder voran mit dem, was wir an Ingenieurskunst hier haben. Ich habe neulich gehabt auf der Automesse Shanghai, die ist ja vorhin auch gefallen, dieser Schockmoment, als die chinesischen Autobauer plötzlich da standen und die deutschen Automanager vor, weiß ich, 20 Autofirmen standen, deren Namen sie noch nie gehört hatten. Das war der Schock 2023. Jetzt wieder so ein Moment. BYD war es, glaube ich. Dann stehen die da in Shanghai und sagen, hier ist die Batterie, die tanken wir in 5 Minuten voll. Ja. Und ich habe gedacht, das ist keine große Sache im Sinne von, das ändert jetzt die Welt. Aber es ist eine Erfolgsgeschichte, die sich früher deutsche Ingenieure erzählt haben. Warum gehen wir nicht hin und sagen, wir bauen ein großes Elektroding, ein Elektro-Airbus. Wir machen das selber auf europäischer Ebene und kaufen nicht ständig Komponenten und alles überall an und schrauben es hier nur noch zusammen.
Das machen wir.
Wertschöpfung hier.
Ja, das machen wir. Nochmal, das Gaussian-Modell, das Batteriemodell ist das. Nur wir können eins nicht machen. Wir können jetzt nicht in die Forschung einsteigen, in die Entwicklung einsteigen, in die Produktion einsteigen. Wir haben keinen Maschinenbau mehr. Wir müssen erstmal das nutzen, was es gibt. Und das, was es gibt, bauen wir hier. Aber wir bleiben nicht dabei. Sondern wir sagen, und jetzt sind wir diejenigen, die es schaffen, die Batterie optimierter für die technologische Anwendung zu entwickeln.
Die deutschen Autobauer bauen ja auch mittlerweile super Elektroautos.
Genau. Ja.
Das ist ja auch toll, aber die Wertschöpfung beim E-Auto kommt zu 40% aus der Batterie.
Genau, und die lokalisieren, so. Ich will es gar wieder lokalisieren, also die bauen wir in nicht unwesentlichen Teilen zukünftig in Europa, die bauen wir in Deutschland, die bauen wir in Niedersachsen und die bauen wir erfolgreich. Aber wir sind in der Lage, die Batterie zu entwickeln. Und deswegen muss man mit dieser Werbe-BYD-Geschichte vorsehen. Ich kann entweder die Batterie optimieren, dass ich sie extrem schnell laden kann. Ich kann sie optimieren, dass ich möglichst viel Reichweite habe.
Dass sie lange hält.
Und das können wir. Das kann Volkswagen vielleicht mit der Batterie. Und das ist ein gutes Beispiel, weil wir den Mut haben zu sagen, wir machen es gemeinsam mit unserem Partner, weil wir machen es auch in China. Und wir haben nicht die Sorge, wir verlieren. Und die Frage ist trotzdem, kann das auch mit anderen Dingen gelingen? Und ich glaube, ja, humanoide Roboter. Wie wollen wir denn damit weitermachen? Wollen wir sozusagen sagen, wir wollen auch da eine Chance haben, in den Markt einzusteigen? Nehmen wir mal unsere großen Unternehmen. Wir haben ein weltweites Logistiksystem. Wir haben ein weltweites Produktionssystem. Wir reden über Produkte, die weltweit gefragt werden. Das ist doch eine Aufgabe, der wir uns jetzt stellen müssen.
So, Frau Münzermann hatte zum Schluss noch diese eine böse Frage, Frau Münzermann. Können Sie noch mal wiederholen? Ich habe sie fast schon wieder vergessen. Aber nur fast.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann würde ich sagen, kann man Politik und Wirtschaft kommunizieren? Ich frage mich nur, ob das bei der DGB-Vorsitzenden angekommen ist, die ja jetzt in den Reformprozess der Bundesregierung mit einsteigen soll.
Auch SPD-Mitglied.
Ob das beim SPD, bei Bärbel Baas, ihrer Chefin, also SPD-Chefin, angekommen ist. Weil all das bedingt Mut, bedingt Bereitschaft, vielleicht mehr zu arbeiten. Das wird ja gerade so kritisiert, dass der Kanzler das gesagt hat. Er hat es nicht empathisch gesagt, gestehe ich zu. Aber dahinter steht etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und da sehe ich in der Partei, in der Regierung, die sie noch stellt, einfach Probleme.
Aber Frau Münzermann, holen Sie die harte Frage einmal raus zum Schluss. Die Killerfrage, müssen wir mehr arbeiten?
Wir müssen,
Ihnen überlassen.
Wir müssen auch mal erklären, wofür.
Ja,
ich finde, dass es diese Regierung im Moment nicht schafft, ein Bild zu beschreiben, wo wir hinwollen. Weil ich glaube, dass diese Gesellschaft natürlich sagt, ich pack an. Ich will was bewegen, aber dann muss ich nicht nur sagen, ich muss auf verzichten, muss mehr arbeiten, dann muss ich sagen, wofür tue ich denn das Ganze? Und das ist die Botschaft. Und dann bin ich überzeugt, davon geht es gar nicht um mehr arbeiten in Stunden. Es geht um die Frage, ob wir es wieder schaffen, uns unterzuhaken und erfolgreich zu sein.
Mehr leisten ist es aber schon. Ne?
Ja, dass da mal herauskommt. Ja, genau. Und damit meine ich, jetzt muss man nur aufpassen, über wen man redet. Die Kollegen am Band oder in der
Pflege, ja, leisten genug? Kannst du nur ja oder nein? Müssen wir mehr arbeiten?
Man kann diese Frage nicht mit ja oder nein beantworten, weil es in der Pflege, in vielen Dienstleistungsbereichen gar nicht um mehr arbeiten geht. Da machen die Kollegen genug, da kann man nicht sagen, die müssen mehr arbeiten.
Nicht ausweichen.
Natürlich nicht. Ich verstehe Sie auch.
Müssen wir an der Stelle, wo es geht, ich formuliere es nochmal präziser, mehr arbeiten?
Wir müssen erfolgreicher sein bei dem, was wir da tun.
Also müssen wir mehr arbeiten?
Ja, es geht nochmal. Ich kann es ja nicht ändern. Ich weiß, dass diese Frage gerechtfertigt ist und dass die Antwort kompliziert ist. Leider ist Politik aber auch so. Vor allen Dingen müssen wir eins machen. Wir müssen nicht immer sagen, was andere tun sollen. Wir müssen es mit ihnen vereinbaren.
Okay.
Und deswegen, glaube ich, ist der Weg nicht mit einmal treffen, nicht mit Kurzfristigkeit. Wir brauchen so ein Zusammenraufen in Deutschland.
Ja, okay.
Und dann kann dabei rauskommen, dass wir sagen,
dass wir mehr arbeiten müssen.
Dann sollten wir aber noch mal im Arbeitsministerium anrufen, vielleicht.
So, und dann noch mal, weil Sie es nicht beantworten wollen. Ich meine, das ist ja schon verrückt. Wir wollen uns unterhaken, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen eine Vision entwickeln. Und trauen uns nicht mal zu sagen, dass wir produktiver werden müssen und mehr arbeiten müssen.
Nein, wir müssen produktiver werden. Ich glaube schon, dass das
ein guter Weg ist. Und müssen wir auch einen Feiertag dafür abschaffen?
Nein, das müssen wir keinen Feiertag abschaffen.
Keinen.
Um produktiver zu werden, müssen wir keinen Feiertag abschaffen. Ich glaube nicht, dass
muss dieses Land einen Feiertag abschaffen.
Nein, das ist ja gar nicht die Botschaft. Die Botschaft ist doch nicht, wenn wir den Feiertag abschaffen,
und brauchen wir dann weniger Krankheitstage.
Die Wirtschaft gerettet. Absolut.
Brauchen wir weniger Krankheitstage?
Ich glaube, dass eine motivierte Gesellschaft, die Arbeitsgesellschaft,
automatisch ein besseres Immunsystem hat, meinen Sie?
Na, dass sie nochmal dass sozusagen dieses Wollen, dieses gemeinsame Erreichen wollen, das ist nicht ohne, das darf man nicht unterschätzen.
Herr Lisi, Sie geben gerade hier den Therapeuten, das wissen Sie, ne?
Ja.
Aber Sie sind Ministerpräsident.
Ich weiß.
Sie müssen ansagen.
Ja.
Okay,
ja.
Ich nehme das jetzt mal
so zur Kenntnis. Ich will auch nicht nur den Therapeuten
machen. Aber Sie klingen gerade so wie, also ich habe keinen Therapeuten.
Lass uns das doch einmal, ich finde das ja richtig. Und es ist so schwer zu vermitteln. Was heißt denn mehr arbeiten? Heißt das, morgen müssen die Menschen 3 Stunden länger arbeiten, während wir auf der anderen Seite Industrie pro Monat 10.000 Arbeitsplätze abbauen? Also ist unser Problem das mehr arbeiten? Löst das morgen ein Konflikt? Ist unser Problem, dass wenn wir jetzt die nächsten Schritte der Rentenreform machen, dass es wirkt? Wir haben gerade über Gerd Schröder gesprochen. Und ein schwieriges Thema war die Agenda 2010, die aber nicht, so ehrlich müssen wir sein, 5 Monate später gewirkt hat. Sondern Jahre gebraucht hat, die sie wirkt. Deswegen glaube ich, einmal nur zur Wahrheit. Ja. Dieser Glaube jetzt, diese Reform lösen ist, die müssen wir gerne angehen. Aber wir brauchen ein Zielbild, wie wir es schaffen, Wirtschaftswachstum in unserem Land zu generieren.
Das stimmt, aber das, was Sie sagen, hat in diesem Land immer dazu geführt, dass nichts angegangen wurde, mit Ausnahme in den letzten Jahren von Gerd Schröder, der dafür einen hohen Preis bezahlt hat.
Und wir alle.
Jetzt den Menschen zu sagen, ihr werdet länger arbeiten müssen, sonst ist dieses Rentensystem nicht zu
ertragen. Er hat sich immer in die Nase lassen, zu sagen, wir müssen
total,
mehr leisten.
Ja,
mehr leisten. Ich will mal offen sagen,
aber das ist doch das, was die Politik sagt.
Ja, aber jetzt nehme ich Ihre Frage noch mal auf. Also heißt mehr arbeiten, länger arbeiten? Heißt das, aber das Rente, weil wir gerade alle Diskussionen auf einmal führen, ne? Alle Diskussionen. Ich glaube, dass die Rentenkommission wird einen Vorschlag machen. Ich werbe sehr dafür. Und dann wird man auch über die Frage, was bedeutet das in Summe, reden müssen, das Thema der Beitragsjahre ernst zu nehmen. Und sozusagen darauf zu gehen, sagen, du musst eine bestimmte Summe von Beitragsjahren erfüllt haben.
Ihr Wort in Bartens Ohr, sozusagen.
Ja, genau. Und über die Beitragsjahre können wir dann auch noch mal reden. Das machen wir bei nächster Gelegenheit irgendwie, weil auch da könnte man sagen, in Wahrheit ist auch das ein weiterer schöner, sonniger Begriff für Umverteilung. Aber das können wir ja noch mal bei anderer Gelegenheit diskutieren. Viel gelernt heute. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.